B5 aktuell präsentiert. Das Campus Magazin. Ein Podcast von B5 aktuell.
Also ich starte einen Master und normalerweise gibt es ja dann richtig viele Einführungsveranstaltungen. Es gibt viele Probleme und viele Beschränkungen und das wird ja immer mehr jetzt. Und es findet einfach alles zu Hause statt.
Das macht es schwierig, in der Regelstudienzeit fertig zu werden. Wenn nicht, muss man schauen, wie das geregelt werden soll auf lange Sicht.
An den Universitäten startet am Montag das Studienjahr mit vielen Online-Veranstaltungen. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem blicken wir in die USA, wie die Pandemie auch dort das Campusleben weitgehend lahmlegt und damit sogar die Präsidentschaftswahl beeinflussen könnte. Und im aktuellen Ausbildungsjahr gibt es noch immer Lehrstellen zu besetzen. Das und mehr heute im Campusmagazin auf B5 aktuell mit Miriam Garufo. Ausgerechnet im Corona-Jahr sind an Bayerns Universitäten mehr Studierende als je zuvor eingeschrieben. Erstmals mehr als 400.000. Das sind knapp 9.000 mehr als noch vor einem Jahr. Und morgen geht's los. Wie das mit Mindestabstand und Co. klappen soll? Wirtschaftsminister Bernd Ziebler sieht die Unis gut vorbereitet. Sie könnten auf die Erfahrungen des erfolgreichen digitalen Sommersemesters zurückgreifen, so Ziebler. Die Studierenden selbst sehen das etwas kritischer. Sebastian Kirschner berichtet.
Endlich weg von daheim. Ein neues Kapitel für Eva und Florian. Seit ein paar Wochen wohnen sie in Garching bei München, zusammen mit anderen Studenten in einer Fünfer-WG. Eva ist 19, hat gerade in Österreich ihre Matura gemacht und startet jetzt in München mit dem Chemiestudium. Florian kommt aus Nordrhein-Westfalen, ist 22 und will an der Technischen Universität Elektro- und Informationstechnik studieren. Alles irgendwie aufregend. Neue Stadt, neue Leute. Wäre da nicht Corona?
Es ist schon ein bisschen anders, wie man sich dann irgendwie so gewünscht hätte, dass man jetzt überhaupt nicht auf die Uni darf und so weiter.
Erst hatten sie versucht, dass man noch ein paar Sachen in Präsenz hat, gerade für die Erstsemester, also auch so Tutorien oder Vorlesen, wo man auch Leute persönlich kennenlernt, gerade auch in der neuen Stadt. Aber jetzt mit den steigenden Zahlen aktuell wurde das auch sehr kurzfristig alles wieder abgesagt. Ist halt schade, dass es ausfällt, aber ja, ich meine, das ist richtig.
Auch wenn die Mehrzahl der Veranstaltungen online stattfinden wird, Bayerns Universitäten sollen mit Präsenzlehre in das neue Wintersemester starten. Und das trotz steigender Corona-Zahlen, so Wissenschaftsminister Bernd Ziebler. Es gäbe aber kein Zurück zur Normalität.
Es bleibt beim berühmten Spagat zwischen Präsenz und Vorsichtsmaßnahmen.
Konkret bedeutet das, es bleibt dabei, dass, abhängig von der Raumgröße, Veranstaltungen mit maximal 200 Personen erlaubt sind. Voraussetzung dafür, ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewährleistet sein. Darüber hinaus müssen die Daten aller Veranstaltungsteilnehmer dokumentiert werden. Sollte der Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern in der jeweiligen Region überschritten werden, gilt außerdem am Sitzplatz Maskenpflicht. Faktisch also schon jetzt. Aus Studentensicht ist dieser Plan nicht grundsätzlich neu.
Das ist eigentlich das, womit der Großteil aller Hochschulen sozusagen jetzt auch das Wintersemester schon geplant hat,
sagt Maximilian Frank, Sprecher des Landesverbands der Bayerischen Studierendenvertretungen. Allerdings bezweifelt er, ob diese Maßnahmen angesichts der steigenden Infektionszahlen dann noch ausreichend sind. Auch Minister Ziebler stellte klar, ob das ganze Semester gelingt, hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Fakt ist aber auch, an Online-Veranstaltungen wird auch dieses Semester kein Weg vorbeiführen. Minister Ziebler sieht die Universitäten auch dafür gut gerüstet.
Die Hochschulen und Universitäten haben unglaublich dazugelernt. Das Corona-Sommersemester hat für einen enormen Schub der digitalen Lehre mitgesorgt.
Für Studentenvertreter Maximilian Frank hat die digitale Lehre aber auch ihre Grenzen. Zum einen seien Online-Kurse nicht für alle geeignet. Studenten wären zum Teil von den Online-Formaten viel schneller erschöpft als von Präsenzveranstaltungen. Und
was wir jetzt im Sommersemester viel gesehen haben, ist, dass einfach Dozierende sozusagen ihre normalen Vorlesungen, die ja mit einem gewissen Frontalunterricht stattfinden, dass sie das quasi in eine Zoom-Konferenz übertragen, aber eigentlich analoge Lehre weiterhin nur im digitalen Raum halten. Gute digitale Lehre lebt natürlich auch von Interaktionsangeboten, dass man mal Diskussionsrunden macht, dass mal ein Quiz dabei ist, dass das irgendwie auch aufgelockert ist. Und das sind die Dinge, wo sicherlich auch im Bereich der Lehre einfach noch Luft nach oben ist.
Fest steht für beide Seiten eines: die Hoffnung darauf, dass das Semester erst einmal wie geplant stattfinden kann. Auch Florian und Eva aus der WG haben sich ihren Start ins Studium anders vorgestellt. Aber sie bleiben zuversichtlich.
Realistisch hoffe ich, dass man einfach sagt, ey, das läuft auch so. Ist ein bisschen anders, aber hey, das schaffen wir schon.
Man kann sich ja immer noch treffen. Notfalls virtuell, aber es geht ja noch. Also man ist ja nicht allein.
Sebastian Kirschner über den Semesterstart morgen an den Unis in Bayern. Online-Veranstaltungen verhindern zwar das Campusleben, aber sie können auch von Vorteil sein, wie diese Studentin aus Bamberg feststellt.
Die Freiheit dadurch, dass man eben unabhängig vom Ort studieren kann.
Statt wie sonst hören wir diesmal nicht von verzweifelten Studenten, die kurz vor knapp noch ein WG-Zimmer suchen oder sich kurzfristig in Hostels eingemietet haben oder last minute an der Studentenwohnungsbörse versuchen, irgendwie noch einen Schlafplatz zu ergattern. Nein, dieses Jahr bleibt es eher ruhig und entspannt in den großen Unistädten, zumindest was den Wohnungsmarkt angeht.
Frühstück in der neuen WG. Die Studenten Andreas, Kilian und Matthias sitzen gerade in ihrer WG-Küche im Studentenwohnheim in der Franz-Meyer-Straße in Regensburg zusammen. Für das aktuelle Wintersemester ein Zimmer zu finden, sei für sie einfacher gewesen als in den Semestern zuvor.
Man bekommt ja auch mit, dass viele, die vorgehabt haben, vielleicht nach Regensburg zu ziehen, das jetzt doch erstmal verschoben haben wegen Corona, weil einfach fast alle Vorlesungen online sind. Und dann haben sie natürlich viele Gedanken gemacht, ob das Geld, ob es das dann wert ist, dass man da jetzt nach Regensburg zieht. Ich für meinen Teil habe einfach gedacht, ich möchte jetzt mal von daheim raus.
Deswegen habe ich halt vorsichtshalber schon mal mich nach einer Wohnung umgeschaut und die dann angenommen. Nicht, dass nächstes Jahr der Ansturm noch viel größer ist, von denen alle, die wir jetzt sind ausgesetzt haben, eine Wohnung zu suchen, und jetzt bin ich halt schon auf der sicheren Seite und habe schon eine Wohnung.
Die Studentenwerke in Bayern bestätigen, dass sich in diesem Wintersemester zwar weniger Studierende auf Wohnheimplätze beworben haben als in den Jahren zuvor, dennoch kam es zu Wartelisten, sodass keine Zimmer leer bleiben. Ganz anders sah das im Sommer aus. Viele Studenten zogen erst gar nicht in ihre Unistadt, Studenten aus dem Ausland konnten nicht einreisen. In Augsburg dürfte das Studentenwohnheim sogar Zimmer an Nichtstudierende, etwa Auszubildende, vermieten, weil so viele Zimmer leer standen. Das Studentenwerk Würzburg berichtet von einem Mietausfall von rund 300.000 Euro. Auch das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz verzeichnete im Sommersemester Defizite. Doch jetzt sind alle Zimmer belegt, außer ein paar wenige. Die werden als sogenannte Quarantänezimmer freigehalten, erklärt Doreen Steute, stellvertretende Geschäftsführerin des Studentenwerks Niederbayern-Oberpfalz.
Und in das könnte eben ein Student kurzfristig einziehen, wenn wir eine WG haben, wo eine Quarantäne verhangen wird, ein absolutes Betretungsverbot, und er vielleicht aus einem Wochenendurlaub nach Hause kommt und dann nicht in sein Zimmer kann, dann kann er hier, solange wie die WG unter Quarantäne ist, das Zimmer nutzen.
Andreas, Kilian und Matthias sind sich bewusst, dass sie für ihre Mitbewohner Verantwortung tragen. Deshalb haben sie ausgemacht, dass sie sich bei Symptomen testen lassen.
Das Wichtigste ist, dass man den anderen Bescheid sagt, wenn man irgendwelche Symptome haben oder wenn man vielleicht sich schon testen lässt, dass eben die anderen wissen, es könnte eventuell was sein.
Annelena Schug über Erstsemester in Regensburg, die trotz Corona eine WG gegründet haben. Biden oder Trump heißt es kommenden Dienstag in den USA. Traditionell helfen die Studierenden dort beim Stimmenfang. Mit Fähnchen und Wahlplakaten versuchen sie ihre Mitstudentinnen und Studenten zum Wählen zu bewegen. Doch auch in den USA sind die Unis im Moment eher verwaiste Orte. Thorsten Teichmann war auf dem verlassenen Campus in Phoenix, Arizona.
Der Campus der Arizona State University hat eine Fläche so groß wie das Fürstentum Monaco. Doch von den fast 56.000 eingeschriebenen Studenten ist kaum etwas zu sehen.
There's like no clubs, no things going on. Everything.
Yeah, we're trapped in our dorm rooms all day.
Sie seien fast den gesamten Tag in ihren Zimmern, erklären die Erstsemesterstudentinnen Jossi und Michaela. Viele Vorlesungen und Seminare laufen wegen der Corona-Pandemie über Videochat, und so sei nichts los auf dem Campus. Das bekommen auch die Organisatoren politischer Studentenclubs zu spüren, erklärt Cameron Adams von den jungen US-Demokraten an der Arizona State.
Around this time, like at this point in an election cycle,
in einem Wahljahr haben wir normalerweise um die 70 Gäste bei unseren Treffen. Jetzt sind es eher 30. Das ist ein großer Einbruch.
Which is obviously a big decline.
Ursprünglich hatte sie mit noch weniger Interesse gerechnet, räumt Cameron ein, denn alles ist online. Das heißt, es gibt auch keine Stände, an denen sich Studenten als Wähler registrieren lassen können. Keine realen Treffen, um mit Kommilitonen anderer Parteien vor Publikum zu debattieren. Ohne diese klassische Mobilisierung könnten vor allem einigen Kandidaten der Demokratischen Partei am Wahltag entscheidende Stimmen fehlen. Die Abgeordnete Eliza Slotkin aus Michigan sagte im Interview mit der New York Times, sie habe Schwierigkeiten abzuschätzen, was das eingeschränkte Campusleben für ihre Wiederwahl bedeutet. Mit Corona scheint alles unberechenbar.
I don't think it's going to, or I guess hopefully it won't impact it too much.
Sie glaube, besser sie hoffe, dass die Folgen nicht zu groß werden, sagt Cameron Adams.
I think this election is special in that.
Die Wahl ist speziell und jeder schenkt dem Aufmerksamkeit. Da kommt keiner mehr dran vorbei.
But I don't think it can be ignored anymore.
I mean, not as much as there should be, but I think people are definitely talking about it. Yeah. And,
vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit, wie man sollte, aber die Leute reden viel drüber, vor allem in den sozialen Medien.
Yeah, pretty much the same. We talk about it a lot in our dorm, but
yeah, like we watch the debates. We have debate nights yeah. and stuff like yeah. that. Yeah.
Michaela sagt, sie hätten die Fernsehdebatte von Trump und Biden verfolgt, aber vor allem sei es verdammt hart, als Erstsemester so viel Zeit allein vor dem Computer zu verbringen. Vielleicht wird aus diesem Frust auch Motivation. Landesweit haben offenbar schon mehr als 5 Millionen Amerikaner unter 30 Jahren ihre Stimme abgegeben. Auf dem Campus der Arizona State University gibt es ein eigenes Wahllokal für die frühzeitige Abgabe der Stimmzettel. Und einige US-Studenten können sogar entscheiden, in welchem Bundesstaat sie ihre Stimme abgeben wollen. Im Wahlkreis ihres Studienplatzes oder in ihrem Heimatort. Auch das ist eine Folge der Corona-Gesundheitskrise. Die Webseite Students for 2020 gibt für 30.000 Studenten eine Empfehlung ab, an welchem Ort die Stimme jedes Einzelnen mehr Gewicht hat.
Thorsten Teichmann berichtete. In Bayern gilt ab morgen ein Lockdown-Light, wie Ministerpräsident Söder gesagt hat. Heißt, privat dürfen sich nur noch höchstens 2 Haushalte mit maximal 10 Personen treffen. Museen, Kinos, Kneipen und Restaurants bleiben geschlossen. Und Hotelübernachtungen sind, außer für Geschäftsleute, ebenfalls nicht mehr erlaubt. Und das, obwohl morgen die Herbstferien beginnen. Immerhin das Ferienprogramm für Schülerinnen und Schüler darf noch stattfinden. Allerdings auch hier mit Einschränkungen. Noch einmal Sebastian Kirschner über Freuden und Sorgen zu Beginn der Herbstferien.
Durchschnaufen von Schule und Alltag, eigentlich eine Zeit, auf die sich die meisten Eltern und Kinder freuen. Mit Corona ist dieses Jahr aber alles anders. Der Lockdown im Frühjahr hat das Urlaubskonto vieler Eltern zusammenschmelzen lassen. Wer kümmert sich also um die Kinder? Olga Mehle ist glücklich, dass sie schon eine Lösung hat.
Da ich dieses Jahr wirklich so viel Urlaub nehmen musste, bin ich jetzt froh, dass ich jetzt in den Herbstferien was gefunden habe und dass ich zumindest meine kleine Tochter mit einem guten Gewissen in die Ferienbetreuung schicken kann.
Und auch ihre Tochter, die 11-jährige Angelina, freut sich schon auf ihr Ferienprogramm.
Also vielleicht werde ich mit meinen Freundinnen noch, wenn es möglich ist, zusammen lernen. Ich gehe zur Ferienbetreuung. Also wir gehen ins Museum und erfahren sehr viele Sachen.
Die Herbstferien von Familie Mehle. Mutter und Tochter sind froh über das Angebot der Münchner Ferienbetreuung Linus Freunde. Dass der Plan mit dem Museumsbesuch jetzt wegen verschärfter Corona-Maßnahmen nochmal geändert werden musste, das konnten sie nicht ahnen.
Aufgrund dessen haben wir uns einen Alternativplan überlegt, der immer noch unser Rahmenthema ganz klar im Vordergrund hat. Das wird nämlich Wir entdecken die Antike. Nur würden wir das jetzt wahrscheinlich anders umsetzen, dass wir zum Beispiel in die öffentlichen Plätze Münchens gehen und da dann zum Beispiel gemeinsam schauen, was könnte man hier sehen, welche Statuen gibt es da, also wo gibt es hier in München Spuren von der Antike. Das heißt, wir suchen uns da unsere Wege, damit es für die Kinder trotzdem weiterhin irgendwie spannend und informativ bleibt, auch mit den ganzen Auflagen.
Sagt Margarita Kralin, Pädagogin bei der Ferienbetreuung. Und sie stellt fest, die Nachfrage nach solchen Angeboten ist in Zeiten von Corona deutlich gestiegen.
Es sind viele tatsächlich, die da nicht mehr so ganz wissen, wie ist es jetzt in diesem Jahr mit der Urlaubsplanung, mit der Planung allgemein, was darf man machen, wo kann man das Kind quasi unterbringen, wie kann man das betreuen lassen.
Das beobachtet auch Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings BJR. Seit diesem Sommer bündelt sein Haus erstmals bayernweit die Angebote von Ferienprogrammen. Und zwar online auf einer Karte. Seine Erkenntnis daraus?
Da glaube ich, hat der Sommer gezeigt, es gibt noch nicht überall genug Angebote. Da müssen sich Landkreise und kreisfreie Städte auch wirklich Gedanken machen, dass ausreichend qualifizierte und gute Angebote zur Verfügung gestellt werden.
Das Besondere, zusammen mit dem Kultusministerium bietet der BJR dabei ein Sonderprogramm an. Das fördert Angebote für Kinder von Eltern, deren Jahresurlaub nahezu aufgebraucht ist. Das heißt, diese Angebote sind dadurch häufig günstiger und decken den Arbeitstag der Eltern gesichert von 8 bis 16 Uhr ab. Angebote, die aus Sicht von Matthias Fack unbedingt nötig sind.
Die Sorgen von Kindern und auch von Jugendlichen ist, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden und dass sie nur wahrgenommen werden als Schüler, Schülerinnen oder in Kindertagesstätten oder in Kinderorten. Das heißt, nicht wirklich wahrgenommen zu werden von ihren Bedürfnissen her. Das ist immer deutlicher geworden in den letzten Monaten.
Für Olga Mehle und ihre Tochter Angelina können die Herbstferien nun kommen. Viel mehr Sorgen als um die Betreuung in den Ferien machen sie sich um die Zeit danach.
Mir wäre es wichtig, dass die Schule, soweit es möglich ist, den Kindern erhalten bleibt, weil dieses Online-Schooling ist eher Selbstlearning und da kommen die Kinder nicht so gut mit.
Naja, ich freue mich, weil ich auf die Ferienbetreuung gehe. Und ich freue mich auch ein bisschen nicht, weil die Tage immer näher kommen, da wo wir Schulaufgaben schreiben.
Denn nach den Herbstferien geht's wieder los. Vom Teil-Lockdown ausdrücklich ausgenommen sind Schulen und Kitas. Das Virus wirbelt derzeit überall unseren Alltag durcheinander. Nicht nur für Familien mit Kindern und für die Studierenden in Deutschland. Auch für die Azubis ist dieses Jahr kein leichtes Jahr. 530.000 Ausbildungsstellen gibt es heuer in Deutschland, weniger als im Vorjahr. Trotzdem, da auch die Anzahl der Bewerbungen Corona-bedingt weniger waren, gibt es noch immer unbesetzte Lehrstellen. Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass es diesmal sogar noch bis Januar möglich ist, eine Ausbildung zu finden. Gisela Steiger hat einen Jugendlichen in Nürnberg getroffen.
Bisher hat Chris Stumptner noch nie ein Vorstellungsgespräch gehabt. Mit Autismus und Hauptschulabschluss ist das besonders schwierig, meint er. Hier bei der IHK kann er nun erstmals ein virtuelles Gespräch führen.
So auf normalen Wege bekomme ich leider nur Ablehnungen. Das heißt, die Bewerbungen, die landen im Papierkorb oder ich bekomme gar keine Meldung, gar keine Rückmeldung, nichts. Und so wäre es halt eine schöne Chance, den Arbeitgeber auch mal persönlich kennenzulernen.
Chris möchte Fachinformatiker Systemintegration werden. Das ist auch Mehmet Israilovs Traumjob. Er unterhält sich seit 20 Minuten per Videochat mit Heiko Schubert, dem Geschäftsführer eines Nürnberger IT-Unternehmens. Der würde gern noch 3 junge Menschen einstellen.
Über Twitter habe ich davon erfahren, dass die IHK hier dieses Jahr noch so eine, ich nenne es mal, zweite Runde gestartet hat. Ja. Und da habe ich mich natürlich gefreut, weil ich die Hoffnung gesehen habe, dass man vielleicht über diesen Weg noch an den einen oder anderen Auszubildenden oder vielleicht auch festangestellten Quereinsteiger oder wie auch immer kommen kann.
Der 18-jährige Mehmet Israilov hatte sich schon zum Ausbildungsstart im September beworben, doch keine Lehrstelle bekommen. Jetzt versucht er es auf diesem Weg.
Es macht mir auf jeden Fall keine Sorge, dass ich halt verspätet bei dem Ausbildungsberuf anfange, weil ich bin eine Person, die sehr viel lernt und ich bin eine Person, was schnell lernt.
25 Jugendliche hatten bei den Nachvermittlungstagen diese Woche die Chance, mit 15 verschiedenen Firmenvertretern zu sprechen. 150 Videoschalten wurden auf den Weg gebracht. Neben IT-Firmen waren auch der Groß- und Einzelhandel vertreten. Jennifer Fahnenstiel sucht noch 3 Auszubildende zum Gebäudereiniger. Das sei der erste Schritt in eine firmeninterne Karriere, sagt sie.
Beispielsweise Abteilungsleiter ist möglich. Wir haben Vertriebsmitarbeiter, die gelernte Gebäudereiniger sind. Niederlassungsleiter, also da steht dem Azubi gar nichts im Weg.
Die Gesprächszeit ihres Bewerbers ist abgelaufen.
Super, ich werde mir das Ganze nochmal nachschauen und dann werde ich überlegen. Ja. Und ihre Kontaktdaten habe ich auch alles.
Rund 8.500 Ausbildungsverträge hat die IHK Nürnberg für Mittelfranken im vergangenen Jahr abgeschlossen. Das könne im Corona-Jahr 2020 nicht mehr erreicht werden, so der Leiter Berufsbildung bei der IHK, Stefan Kastner.
Stand heute sind wir bei ungefähr -12%, aber es rufen täglich noch Firmen an, die dringend Azubis suchen. Insofern hoffen wir, dass wir zumindest noch ein paar Prozentpunkte bis zum Jahresende aufholen können.
Aus Sicht von Professor Bernd Fitzenberger, dem Leiter des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass viele Jugendliche ihre schulische Ausbildung fortsetzen. All jene, die keine Möglichkeit haben, einen höheren Schulabschluss zu erwerben, so Fitzenberger, sollten die Nachvermittlung nutzen und sich jetzt noch für einen Ausbildungsplatz bewerben. Denn 2021 stünden sie bereits in Konkurrenz zum nächsten Ausbildungsjahrgang. Umso wichtiger Vermittlungsaktionen wie die der IHK. Der Videochat mit Unternehmern hilft besonders den jungen Menschen, deren Bewerbung noch nie zu einem Vorstellungsgespräch geführt hat.
Gisela Steiger über die Lehrstellen Nachvermittlung in Nürnberg. Und nun in ein Land weit weg von Europa, nach Somalia, ein Land im äußersten Osten Afrikas, das vom Bürgerkrieg zwischen lokalen Milizen gezeichnet ist. Dort ist eine junge Frau mit nur 30 Jahren eine der wichtigsten Stimmen im Friedensprozess geworden. Zuletzt stand sie sogar auf der Liste für den Friedensnobelpreis. Ilwat Elman engagiert sich für Kinder und Jugendliche in Somalia, um diese dort von den Straßen und den bewaffneten Milizen fernzuhalten. Jetzt wurde Ilwat Elman von Außenminister Heiko Maas für ihr Engagement ausgezeichnet.
Egal, was Ilwat Elman macht, sie strahlt vor Optimismus. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die 30-Jährige beim Abladen von Hilfslieferungen. Mit viel Schwung und Energie. Sie feuert einen kleinen Jungen an, der ein Paket in einer Schubkarre balanciert.
Don't stop, baby! Come on, baby! Our belief is humanitarian aid.
Wir glauben, dass humanitäre Hilfe nicht bedrückend sein muss. Sie kann erfüllend sein und Spaß machen.
It could be rejoiceful.
Ilwat Elman ist als Flüchtlingskind in Kanada aufgewachsen. Mit 19 Jahren ging sie zurück in ihre Heimat Somalia und baute zusammen mit ihrer Mutter eine Hilfsorganisation auf. In den Fußstapfen ihres Vaters, der vermutlich wegen seiner Arbeit ermordet worden war. Er hatte in Somalia mit Kindersoldaten gearbeitet, erzählt Ilwat Elman in einem Interview im kenianischen Fernsehen. Er war so erfolgreich dabei, dass er Tausende junger Leute davon abgehalten hat, sich Milizen anzuschließen. Sie wären sonst als menschliche Schutzschilde missbraucht worden. Er hat ihnen eine Zukunft geboten, wenn sie ihm ihre Waffen übergeben haben. Das Elman Peace Center setzt sich jetzt weiter für Frieden in Somalia ein. In dem Land am Horn von Afrika herrscht seit rund 30 Jahren Krieg. Vor allem der Süden des Landes wird von der radikal-islamischen Shabab-Miliz kontrolliert, die viele Jungen rekrutiert. Ilwat Elman will wie einst ihr Vater die Jugendlichen überzeugen, dass sie mehr aus ihrem Leben machen können.
Drop the gun, pick up the pen.
Lasst die Waffen fallen und nehmt stattdessen einen Stift in die Hand. Das ist immer noch der richtige Ratschlag.
Still applies to today.
Die jungen Männer und Frauen können im Zentrum ein Handwerk erlernen. Das Programm ist so erfolgreich, dass es jetzt auf 3 weitere afrikanische Länder ausgeweitet werden soll. Gleichzeitig engagieren sich Ilwat Elman und ihre Mutter für die Rechte von Frauen. Vor 10 Jahren gründeten sie das erste Zentrum zur Betreuung von Vergewaltigungsopfern in Somalia. Eine Arbeit, für die sie angefeindet wurden. Als wir anfingen, über sexuelle Gewalt zu sprechen, wurden wir gemieden und als Schande bezeichnet. Unser Zentrum wurde angegriffen. Es hieß, dass wir die somalische Kultur und Religion verleugnen, wenn wir sagen, dass es Vergewaltigungen gibt. International bekommt Ilwat Elman viel Anerkennung. Sie hat schon mehrfach vor den Vereinten Nationen geredet und in diesem Jahr war sie sogar im Gespräch für den Friedensnobelpreis. Bei allem, was sie tut, ist für die 30-Jährige wichtig, dass sie die Erinnerung an ihren Vater aufrecht erhält.
Girls can carry a legacy.
Mädchen können ein Erbe weitertragen, sie können alles erreichen. Ich möchte einfach nur, dass er stolz ist.
And I just want him to be proud.
Antje Diekans über eine junge Friedensaktivistin in Somalia. Damit geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Miriam Garufo.